Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ich bin Wolfgang Juth, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg, Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Herr Juth, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Andi Groß. Zinsen, Inflation, Crash. Das ist der kleine Fahrplan für unser Interview heute. Ein Ereignis von hoher Börsenrelevanz sollte es sein oder sollte sie sein, die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Jedes einzelne Wort dann von Powell sollte man auf die Goldwaage legen, hieß es vorher, dann später bei der Pressekonferenz. Also meine Personenwaage, ich habe keine Goldwaage, die sagt ganz grob, naja, alles so gekommen, wie der Markt erwartet hat. Was haben Sie denn vernommen? Was zeigt denn Ihre Goldwaage, Herr Juth?
Also meine Goldwaage deckt sich jetzt so in etwa mit Ihrer. Im Endeffekt ist nichts Überraschendes gekommen, mit dem man nicht vorher gerechnet hat. Gerechnet hat man im Grunde genommen mit der Ankündigung der ersten Zinserhöhung im März. Die dürfte auch vor der Tür stehen. Und gerechnet hat man auch mit dem Abbau der Anleihekäufe bis auf Null. Und auch das kommt. Und ob es 3, 4 oder 5 Zinserhöhungen dann in der Zukunft gibt, das steht in den Sternen oder ist auf Ihrer Goldwaage, Herr Groß.
Also halten wir fest, die Zinssitzung, sie fand statt, mehr auch nicht. Aber warum fallen denn dann die Kurse heute?
Naja, sie sind erst gefallen und dann sind sie wieder gestiegen, weil eben der Klang seiner Worte doch etwas hawkisch war. Also es war doch eher zu erwarten, dass er nochmal mit Inbrunst auf die Handlungsfähigkeit der Fed hinweist und sagt, wir werden da was tun. Und dabei, wenn man genau überlegt, sind all die Gründe für die Inflation gar nicht von den Zinsen abhängig. Die Gründe liegen ja in ganz anderen Bereichen, ja, zum Beispiel in den Lieferketten.
Das heißt, ob die jetzt eine Zinswende machen, die teilweise schon historisch genannt wurde, das spielt keine Rolle. Ist sie eigentlich historisch? Bleiben wir nochmal ganz kurz bei diesem starken, bei diesem großen Wort.
Sie stehen im Grunde genommen in einem Spannungsfeld, einerseits die Märkte bei Laune zu halten, weil der amerikanische Konsum nimmt so eine immanent wichtige Rolle dort ein in den Vereinigten Staaten, dass im Grunde genommen keiner wollen kann, dass der Markt dort einbricht oder zusammenbricht, weil der ganze Konsum eben davon abhängt. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass man aber sehen muss, ist über 7% Inflation aktuell, will auch keiner haben, also muss man die Handlungsfähigkeit der Fed unter Beweis stellen. Und in diesem Spannungsfeld, die Märkte bei Laune zu halten und gleichzeitig die Inflation, das kommt mir halt so vor, als wenn man mit irgendwelchen Flipperkugeln hin und her wirft und immer schaut, dass man alles am Jonglieren hält.
Linke Tasche und rechte Tasche. Jetzt, Sie sagten schon, deuteten schon so ein bisschen an, wir haben gestörte Lieferketten, wir haben sehr hohe Energiepreise. Das ist es, was letztendlich die Inflation antreibt. Können da diese homöopathischen Zinsen überhaupt was ausrichten?
Nein, im Grunde genommen nicht. Wenn man sich mal überlegt, es sind von den Regierungen, als Corona den Höhepunkt hatte, gerade jetzt von Biden auch große Infrastrukturmaßnahmen angekündigt, die letztendlich die Bauwirtschaft wieder beflügeln, Infrastruktur. All das ist dann gemacht worden, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und jetzt hat man sozusagen den Schwung, die Übertreibung, was im Grunde genommen jetzt zu dieser Inflation auch mit beiträgt. Und das will man jetzt auch nicht haben. Das heißt, im Grunde genommen versucht man immer auch politisch zu agieren und muss es auch immer vor diesem politischen Hintergrund sehen, nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Gestern war es wichtig, die Wirtschaft zu stimulieren, heute ist wichtig, die Inflation zu bekämpfen und übermorgen kommt dann wieder das Thema mit den Märkten. Und wenn die Märkte dann in die Knie gehen, dann merkt man, wir müssen die Märkte wieder stimulieren und wir müssen die Zinsen dann absenken. Und im Endeffekt ist doch so, wenn die jetzt nicht anheben, dann haben die im nächsten Konjunkturabschwung keine Munition, dann nachzulegen. Und deswegen brauchen sie ein bisschen was im Köcher.
Es wird ja irgendwann mal hoffentlich soweit sein, dass die Lieferketten wieder funktionieren, dass sich vielleicht auch die Energiepreise ein bisschen dann wieder relativieren. Das würde doch bedeuten, dass sich das Thema Inflation dann von selber wieder beruhigt?
Na, es wird sich zumindest abschwächen. Also wir werden nicht die Dramatik haben. Wir werden sicherlich nicht zu den alten Vor-Corona-Inflationswerten zurückkommen, weil sich einfach die Prozesse schon auch verändert haben und bestimmte Nachfrage- und Angebotssituationen auch. Das mag 2, 3, 4 Jahre dauern. Und ich glaube auch nicht, dass wir wieder Energiepreise bekommen auf das alte Niveau. Das heißt, was einmal erreicht ist, das wird vermutlich auch bleiben. Aber wir werden eine Normalisierung bei den Inflationsraten sehen. Und das wiederum führt aber auch zu gestiegenen Renditeerwartungen der Investoren, beispielsweise auch am Aktienmarkt.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der amerikanische Arbeitsmarkt?
Der ist natürlich brummt und ist auf Hochtouren. Das ist ganz klar. Der ist aber auch sehr viel zyklischer als bei uns, weil dieses Hire and Fire in den USA natürlich viel schneller passiert. Das heißt, der reagiert viel schneller als bei uns in Europa. Da will man natürlich auch drauf reagieren. Das Thema Fachkräftemangel ist natürlich allerorts. Nur das verteilt sich ja sehr ungleich. Da mag es halt sein, dass im Silicon Valley eben Fachkräfte fehlen, während im Mittleren Westen oder in Kentucky eben trotzdem die Leute arbeitslos sind. Und da wird eben auch das nichts dran ändern, weil ich kann die Arbeiter aus dem Kohlebau eben nicht zu Apple oder in Silicon Valley bringen oder nach Florida. Das funktioniert leider nicht. Deswegen ist auch hier wie dort das Thema Fachkräftemangel ein immanentes und das wird auch zu steigenden Preisen in diesen Sektoren führen. Allerdings löst es das Grundproblem nicht, weil einfach dieser Fachkräftemangel da ist. Da hilft auch eine Zinsanhebung nichts.
Also die Fed hat reagiert. Sie hat im Prinzip das gemacht, was der Markt erwartet hat. Wie sieht es denn bei den europäischen Kollegen aus? Die EZB, so war jüngst zu hören von Christine Lagarde, sieht keine Veranlassung, so rabiat zu reagieren, wie es die amerikanischen Kollegen machen. Es war wirklich, sie hat rabiat gesagt. Könnten wir uns einen Zinsanstieg überhaupt leisten?
Na, ich denke nicht, vor allen Dingen, um die Stabilität in der Eurozone nicht wieder zu gefährden. Also ich schließe auch nicht aus, dass ein oder zwei Zinsanhebungen irgendwann im Laufe der Zeit kommen. Aber das wird nicht auf das Niveau gehen. Das werden sehr homöopathische Dosen dann werden, eben auch um die Handlungsfähigkeit zu behalten. Aber da erwarte ich keine starken Zinsanstiege. Man sieht ja auch jetzt schon, dass wenn wir in eine Krise kommen, dass die Leute wieder Bundesanleihen kaufen und dass dieser kleine Versuch, um über die Nulllinie bei den Bundesanleihen hinwegzukommen, der ist ja schon wieder im Abklingen begriffen. Das heißt, es geht wieder in die eine Richtung. Wenn die Märkte schwächeln, kaufen die Leute Anleihen und dann steigen die Kurse von den langlaufenden Anleihen. Das heißt, die Zinsstrukturkurve wird flacher. Vielleicht sogar irgendwann invers in den USA, aber gehen wir erstmal von flacher aus.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, was bedeutet das denn für die Anlage insgesamt? Aktien, Anleihen, Rohstoffe, worauf soll man setzen?
Im Endeffekt bedeutet das, dass langfristige Finanzierungsraten dadurch nicht wesentlich teurer werden. Die Korrekturen, die wir vor allen Dingen bei den Technologietiteln sehen, hängt aus meiner Sicht in erster Linie damit zusammen, dass man jetzt ein Argument hat, um die Luft rauszulassen. Denn gerade im letzten Jahr sind sehr viel spekulative Anleger hineingegangen in den Markt, denen das eigentlich völlig wurscht war, was das Thema Bewertung angeht, was das Thema Preise angeht, weil alle gesagt haben, es geht nur nach oben, es geht nur nach oben. Und wenn wir uns jetzt diese Korrektur als Einstiegschance nutzen und sagen, wir schauen auf die Bewertung, wir schauen vor allen Dingen auf Qualität, gute Unternehmen zu vernünftigen Preisen, dann sind wir gut aufgestellt. Und da gibt es sehr viele davon, die nämlich langfristig wachsen und nicht nur heiße Luft produzieren. Vor einem halben Jahr bin ich gefragt worden, bei Tesla, da standen die ungefähr um bei 1000, wie ich denn die Zukunft von Tesla einschätze. Und da sage ich, wenn ich kurzfristig gucke, kann ich es nicht sagen. Aber in 5 Jahren bin ich davon überzeugt, dass Tesla niedriger steht als heute, weil die einfach hoffnungslos überbewertet sind. Und das gilt auch für viele andere Technologietitel. Das heißt, ich verliere langfristig mit diesen Werten Geld und gewinne aber mit Aktien, die Qualität beinhalten, die möglicherweise auch ein bisschen teurer sind, aber langfristig wachsen. Dazu zählt Apple, dazu zählen LVMH, dazu zählen andere Qualitätsunternehmen aus dem Pharmabereich, Konsum, Konsumgüternah. All das sind Qualitätsunternehmen. Selbst mit Energieaktien, Versorgungsaktien, Ölwerte können wir prima Geld verdienen.
Wie sieht denn das aus mit Werten, die jetzt schon mal ordentlich gefallen sind? Kann man die schon wieder kaufen?
Na, das hängt vom Einzelfall ab, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es Titel schwer haben werden in diesen Zeiten, wenn sie keinen positiven Cashflow haben. Das heißt, ich achte in allererster Linie bei der Bewertung darauf, dass diese Unternehmen eine starke Selbst- und Innenfinanzierungskraft haben. Man hat ja auch gesehen, dass zeitweilig auch die Spreads für die High Yield oder für die Unternehmensanleihen angestiegen sind. Das heißt, Unternehmen mit einer schlechteren Bonität werden Schwierigkeiten haben, zu vernünftigen Konditionen sich zu refinanzieren und deswegen brauchen wir positive Cashflows, deswegen brauchen wir positive Unternehmenskennzahlen und vor allen Dingen Gewinne und nicht nur die Hoffnung in die Zukunft. Alles, was Hoffnung in die Zukunft ist, ist für mich spekulativ in erster Linie und nicht investieren. Und wir wollen in erster Linie investieren. Das bedeutet Unternehmen, die langfristig wachsen und Gewinne erwirtschaften.
Hatten wir da am Montag eigentlich einen Crash? Kommt der noch?
Also wir hatten eine sehr scharfe Korrektur und mit dem Thema Crash bin ich sehr vorsichtig, weil wir eben immer dieses Wort Crash gerne hören oder die Crash-Propheten hören, vor allen Dingen diejenigen, die den Crash schon vorher gewusst haben und schon vorher wussten, dass alles zusammenbricht. Im Endeffekt gibt es zwei Typen von Investoren. Das eine sind diejenigen, die immer morgens schon ganz genau wissen, wie abends die Börse war, und das andere sind diejenigen, die schon vorher wussten, dass alles zusammenbricht. Und beides wissen wir nicht. Und dazwischen gibt es jede Menge Hilfs Instrumente, die wissen, mit irgendwelchen Ampelsystemen oder mit irgendwelchen anderen Sachen sich so am Markt zu positionieren, dass sie alles richtig machen. Und wenn man jetzt mal genau schaut, hilft das alles nicht, weil wir die Zukunft nicht wissen. Ich gehöre eher zu denjenigen, die sagen, wir wissen die Zukunft nicht, die Zukunft ist ungewiss, aber wir haben die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und da komme ich mit einem Zitat aus einem ganz anderen Bereich, nämlich mit Viktor Frankl, der gesagt hat, dass es zwischen Reiz und Reaktion einen Raum gibt, in dem wir die Möglichkeit haben zu handeln. Und wir können handeln und entscheiden in dieser Situation, die auf uns zukommt. Und letzten Endes sind es am Montag aber immer noch Kaufkurse, weil der Markt günstig ist.
Und wie man handelt, das hatten Sie gesagt, breit gestreut sich aufstellen gegen Inflation und Zinsen. Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung. Dankeschön und einen schönen Tag nach Nürnberg.
Gerne, auf Wiederhören.
Börsenradio Network AG.